Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. In ganz Russland haben Anhänger des inhaftierten Oppositionellen Nawalny für seine Freilassung und gegen Präsident Putin demonstriert. Sicherheitskräfte reagierten vielerorts mit Gewalt auf die größten Protestveranstaltungen seit Jahren. Nach Angaben von Bürgerrechtsorganisationen wurden mehr als 2200 Menschen festgenommen, unter ihnen erstmals auch die Ehefrau Nawalnys. Der Regierungskritiker war nach seiner Behandlung in Deutschland nach Moskau zurückgekehrt und zu 30 Tagen Haft verurteilt worden.
Putin, Dieb, schreien die Demonstranten am Morgen in Wladiwostok. Andere werden brutal festgenommen, wie hier in Jekaterinburg. Dem Aufruf Nawalnys folgen Menschen in mehr als 100 russischen Städten. Zehntausende gehen auf die Straße. Auch in Moskau, Gummiknüppel gegen die meist jungen Demonstranten. Mindestens 15.000 Menschen waren hier laut Beobachtern auf die nicht genehmigte Kundgebung gekommen. Die Demonstrierenden fordern die Freilassung Nawalnys und kritisieren Russlands Präsidenten Putin. Wir haben die Nase voll von den korrupten, mafiösen Strukturen, die Putin bei uns eingerichtet hat. In einem Wort, er ist ein Dieb, der sich an seinem Volk bereichert. Es ist Zeit, dass er geht. Dieser Recherchefilm von Nawalny hatte die Demonstranten zusätzlich mobilisiert. Es geht um einen Palast am Schwarzen Meer, 1,3 Milliarden Euro teuer. Er soll mit Bestechungsgeld für Putin gebaut worden sein, so der Vorwurf Nawalnys, der Kreml dementiert. Nawalny sitzt im Gefängnis, auch seine Frau Julia Nawalnaja war heute zeitweise im Gewahrsam. Menschenrechtler zählen heute mehr als 2000 Festnahmen.
Es sind vor allem junge Leute auf die Straße gegangen. Jene, die das staatliche Fernsehen nicht mehr erreicht, die sich über Social-Media-Plattformen informieren. Auf die Proteststimmung dort hat der Kreml noch keine wirkliche Antwort gefunden.
Bei den Corona-Impfstoffen gibt es neue Lieferprobleme. Auch der britisch-schwedische Pharmakonzern AstraZeneca gab bekannt, dass er die mit der EU vereinbarten Mengen anfangs nicht werde einhalten können. Der AstraZeneca-Impfstoff soll als dritter in der EU eingesetzt werden, sobald er zugelassen ist, voraussichtlich von Ende des Monats an. Als Grund für die Verzögerung nannte das Unternehmen Probleme bei einem Zulieferbetrieb in Belgien.
Noch kürzlich stellte das Pharmaunternehmen Novasep hier südlich von Brüssel mehr als 100 neue Leute ein. Novasep arbeitet mit AstraZeneca zusammen bei Produktion und Lieferung wichtiger Substanzen für den Corona-Impfstoff. Medienberichten zufolge soll hier offenbar ein Teil der Probleme aufgetreten sein, die nun zu den Lieferschwierigkeiten führen. 60% der zugesagten Lieferungen soll nun doch nicht kommen, teilte AstraZeneca überraschend mit, EU-Gesundheitskommissarin Kyriakides empört. EU-Kommission und Mitgliedstaaten haben darüber ihre tiefe Unzufriedenheit ausgedrückt. Wir haben auf präzise Lieferpläne bestanden, auf deren Basis Mitgliedstaaten ihre Impfstrategie planen können. Offenbar sieht der britisch-schwedische Konzern AstraZeneca für Großbritannien keine Lieferkürzungen vor.
Die Information, die ich aus dem Unternehmen selber habe, ist, dass man für Großbritannien wie geplant weiterliefert und bei der Europäischen Union kürzt, angeblich wegen unterschiedlicher Lieferketten. Aber das Argument zieht natürlich überhaupt nicht. Es ist gar kein Problem, den Impfstoff von Großbritannien auf den Kontinent zu bringen. Und wenn die Firma das nicht macht, kriegt sie den größten Ärger mit der EU.
Großbritannien hat den AstraZeneca-Impfstoff bereits Ende Dezember zugelassen. In der EU wird eine Zulassung am 29. Januar erwartet. Das Bundesgesundheitsministerium wollte sich nicht zu einer möglichen Bevorzugung der Briten äußern. Bleibt es wie angekündigt, stehen der EU statt 80 nur 31 Millionen Impfdosen im ersten Quartal zur Verfügung. Irland kündigte bereits an, seine Massenimpfungen wegen der Lieferkürzungen zurückstellen zu müssen. Italien erwägt sogar eine Klage. Zum wiederholten Mal nun gibt es Verzögerungen bei unterschiedlichen Impfstoffen. Deren Produktion ist nun mal komplex. AstraZenecas Lieferverhalten aber hat politische Brisanz, bei der Brüssel viel Erklärungsbedarf sieht.
Auch beim schon zugelassenen Corona-Impfstoff von BioNTech und Pfizer kommt es durch Lieferengpässe zu weiteren Verzögerungen. In Nordrhein-Westfalen öffnen die Impfzentren nicht nur später als geplant, erst am 8. Februar. Sie werden dann vorerst auch nur halbtags arbeiten. Das kündigte der Chef der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein, Bergmann, in der Rheinischen Post an. Einige EU-Staaten setzen wegen der Corona-Pandemie wieder Reisebeschränkungen in Kraft. Belgien verbietet nicht notwendige Privatreisen. Andere Staaten verlangen bei der Einreise einen negativen Corona-Test. Das betrifft in Deutschland auch Berufspendler aus Gebieten mit sehr hoher Inzidenz, die die Bundesregierung gestern festgelegt hatte. Eines davon ist Tschechien.
Im bayerischen Furt im Wald ist noch einiges zu tun. Möglichst schnell soll hier an der Grenze zu Tschechien eine neue Corona-Teststation entstehen. Ab morgen gilt das Nachbarland offiziell als Hochinzidenzgebiet. Wer von dort nach Deutschland einreisen möchte, muss einen negativen Corona-Test vorweisen, nicht älter als 48 Stunden. Das gilt auch für tausende Berufspendlerinnen und Pendler.
Es wird so sein, dass der Pendler, wenn er bei der Einreise da vorbeifährt, lässt er sich abstreichen. Er ist registriert bereits, digital registriert. Und er kann dann, wenn er auf dem Weg zur Arbeit ist, sein Ergebnis abwarten. Und bevor er den Betrieb betritt, hat er am Handy quasi schon das Ergebnis.
Um das Coronavirus weiter zu bekämpfen, verschärft nicht nur Deutschland seine Einreiseregeln. Belgien und Finnland haben angekündigt, der Grenzübertritt sei nur noch aus besonders triftigem Grund erlaubt. Gleiches gilt seit heute auch für die spanische Mittelmeerinsel Ibiza, wo die Polizei schon seit Tagen streng kontrolliert. Zusätzliche Grenzkontrollen in Deutschland seien zurzeit aber nicht geplant, betont die Bundesregierung.
Insbesondere um den grenzüberschreitenden Verkehr von Pendlern, das Wirtschaftsleben, aber auch den Güterverkehr nicht zu behindern. Das Ziel muss aber bleiben, auf unnötige grenzüberschreitende Reisen nach Möglichkeit zu verzichten.
Sollte das nicht gelingen, sei die Einrichtung neuer Grenzkontrollen in Deutschland aber generell möglich.
In Berlin ist ein Krankenhaus unter Quarantäne gestellt worden. Grund sind Fälle der sich offenbar deutlich schneller ausbreitenden britischen Coronavirus-Variante. Wie das Vivantes Humboldt-Klinikum mitteilte, ergaben Tests bei bislang 14 Patienten und Mitarbeitenden positive Nachweise. Neue Patienten werden nicht mehr aufgenommen. Medizinisches Personal steht unter sogenannter Pendelquarantäne. Die Beschäftigten dürfen nur zwischen ihrem Zuhause und der Klinik unterwegs sein. Ein Jahr ist es jetzt her, dass die chinesische Millionenmetropole Wuhan wegen des Coronavirus komplett abgeriegelt wurde. In der zentralchinesischen Stadt war der neuartige Erreger Ende 2019 erstmals bei Menschen festgestellt worden. Er hatte sich innerhalb weniger Wochen massiv ausgebreitet. Die restriktiven Maßnahmen der Behörden haben dazu geführt, dass inzwischen das Leben in Wuhan wieder weitgehend normal läuft.
Wuhan dieser Tage. Das Leben ist für sie wieder normal. Seit 9 Monaten gibt es nicht mal mehr Social Distancing. 76 Tage gab es im Frühjahr vergangenen Jahres einen strengen Lockdown. Die meisten hier werten das im Rückblick als sinnvolle Strategie. Gesundheit hat Priorität. Wir haben für eine Weile Opfer bringen müssen, aber jetzt ist Wuhan wieder so quirlig wie zuvor. Alle tragen Maske. Doch Kontrolle und Zensur haben noch mal zugenommen. Filmaufnahmen von dem Markt in Wuhan, der möglicherweise der Ort des Ausbruches war, sind nicht gewünscht. Im ganzen Land wird über die Gesundheits-App überwacht, wer wohin geht. Ende Dezember ist in China eine zweite Infektionswelle ausgebrochen. Insgesamt zählen die Behörden etwa 2000 symptomatische Fälle im ganzen Land. Das Vorgehen ist rigoros. Nahe von Infektionsherden werden ganze Dörfer geräumt. Sogar Kontaktpersonen zweiten Grades müssen in aus dem Boden gestampfte Quarantäneeinrichtungen. In Peking sind 1,7 Millionen Menschen im Lockdown, wegen 49 Corona-Fällen in der Hauptstadt.
Der ehemalige General Lloyd Austin ist neuer Verteidigungsminister der USA. Er wurde gestern vom Senat bestätigt und anschließend vereidigt. Bei der Abstimmung in der Parlamentskammer stimmte auch der überwiegende Teil der Republikaner für Austin. Der 67-Jährige ist der erste Schwarze an der Spitze des Verteidigungsministeriums. Nach seiner Ankunft im Pentagon telefonierte er direkt mit NATO-Generalsekretär Stoltenberg. Dabei sprach Austin von einem unerschütterlichen Bekenntnis der USA zum transatlantischen Militärbündnis. Der US-Talkmaster Larry King ist im Alter von 87 Jahren gestorben. Medienberichten zufolge war er zuvor mit einer Covid-19-Infektion in einem Krankenhaus behandelt worden. King gilt wegen seiner zahlreichen Interviews mit Prominenten und Politikern in den USA als Fernsehlegende. Seit Mitte der 1970er Jahre zählten alle US-Präsidenten zu seinen Gästen. Seine Talkshow Larry King Live lief 25 Jahre lang im US-Nachrichtensender CNN. Zum Rückrundenauftakt in der Fußball-Bundesliga hat RB Leipzig einen Rückschlag im Kampf um die Meisterschaft erlitten. Beim Tabellenvorletzten Mainz verlor das Team von Trainer Nagelsmann mit 2:3.
Pure Erleichterung bei Mainz-Trainer Bo Svensson nach dem ersten Heimsieg der Saison gegen den Tabellenzweiten aus Leipzig. Dabei war die Mannschaft von Julian Nagelsmann in Blau bereits nach 15 Minuten in Führung gegangen, als Tyler Adams nach Sabitzers Lattentreffer sein erstes Bundesligator erzielt. Die Mainzer Antwort folgte nur 9 Minuten später. RB-Torhüter Gulaschi konnte einen Kopfball von Dominic Kor nur nach vorne abwehren. Lea Kate schaltete am schnellsten 1:1. Nach einer halben Stunde ging dann zunächst Leipzig wieder in Führung. Marcel Halstenberg, der Abwehrspieler, behielt vor Mainzer Tor die Ruhe und schob ein zum 1:2. Bevor wiederum nur 5 Minuten später der Tabellenvorletzte den erneuten Ausgleich schaffte. Kopfballvorlage Bell, zweiter Treffer von Lia Kate. Mit dem 2:2 ging es in die Pause. Die Entscheidung fiel schon kurz nach dem Wechsel. Neuzugang Da Costa bereitete vor. Leandro Barreiro überraschte Gulaschi. Auch für Barreiro war es sein erstes Bundesligator. Der Siegtreffer zum 3:2 der Mainzer gegen Leipzig.
Bayer Leverkusen hofft im Kampf um die Champions-League-Plätze auf das 17-jährige Supertalent Florian Wirtz. Topspiel im Rheinland. Leverkusen empfängt die in Textmarker Blau spielenden Wolfsburger. Die Gastgeber zunächst besser, erdrücken die Niedersachsen und haben durch Lucas Alario wie hier mehrfach die Chance, in Führung zu gehen. Die Leverkusener mit hohem Flügelfokus und einer guten Breite im Spiel schaffen es, Wolfsburg auseinanderzuziehen. Der schnelle und zuletzt überragende Diaby für Florian Wirtz. Ein insgesamt gutes Spiel, in dem beide wenig Fehler machen. Es fehlt das Tor. Leverkusen und Geschäftsführer Völler auf der Suche nach der verdienten Führung. Danach aber kippt das Spiel, die Rheinländer nun nicht mehr so konsequent. Wolfsburg konkreter und nach der Flanke von Renato Steffen ist Riedle Baku zur Stelle. Das 0:1 in der 35. Spielminute, auch das Endergebnis. Im zweiten Abschnitt gelingt Leverkusen nicht mehr viel. Frust nach nur einem Sieg aus den letzten 6 Ligaspielen. Wolfsburg hingegen mit einem Riesenschritt im Kampf um die Champions-League-Plätze.
Die weiteren Ergebnisse: Freiburg-Stuttgart 2:1, Augsburg-Union-Berlin 2:1, Bielefeld-Frankfurt 1:5. Im Spiel Hertha-BSC gegen Bremen steht es kurz vor Schluss 1:4. Bereits gestern besiegte Mönchengladbach Dortmund mit 4:2. Morgen trifft Schalke auf München und Hoffenheim empfängt Köln. Die Tabelle: München bleibt an der Spitze, Leipzig ist Zweiter, auf den weiteren Champions-League-Plätzen Leverkusen und Wolfsburg. Die zweite Hälfte beginnt mit Stuttgart, gefolgt von Augsburg. Köln auf dem Relegationsplatz. Die Abstiegsränge belegen Mainz und Schalke. Bei der Handball-WM in Ägypten hat das deutsche Team das Viertelfinale endgültig verpasst. Schon vor dem zweiten Hauptrundenspiel gegen Brasilien stehen Ungarn und Spanien uneinholbar an der Spitze der Gruppe. Ungarn hatte 30:26 gegen Polen gewonnen und Spanien 38:23 gegen Uruguay. Und hier noch die Lottozahlen. 12, 13, 16, 18, 32, 49, Superzahl 7. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Sonntag, den 24. Januar.
Das Tief, das von Luxemburg Richtung Polen zieht, sorgt in der Nacht dafür, dass sich die teilweise kräftigen Niederschläge aus dem Westen und Südwesten ostwärts ausbreiten, wobei die Schneefallgrenze bis in tiefe Lagen absinkt. Am Tag vom Westen bis in die Mitte teilweise kräftige, regional ergiebige Schneefälle, im Nordwesten auch Regen, im Süden ist es recht freundlich, aber sehr windig, in den Hochlagen stürmisch. In der Nacht +2 bis -6 Grad, am Tag -2 Grad im Erzgebirge, +5 Grad am Oberrhein. Am Montag schneit es im Süden sowie ganz im Norden zeitweise, im Norden auch Schneeregen oder Regen. In den Regionen dazwischen ist es oft trocken. Auch am Dienstag wechselhaftes Wetter, am Alpenrand schneit es länger, am Mittwoch wird es im Westen und Norden wieder milder.
Ingo Zamperoni hat um 23.10 Uhr diese Tagesthemen für Sie. Zehntausende demonstrieren in Russland. Wird Kreml-Kritiker Nawalny zur ernsten Bedrohung für die russische Regierung? Und freiwilliger Dienst im Krankenhaus. Ungewöhnliche Unterstützung für das Pflegepersonal in Wernigerode. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.